Es 2 vor Mitternacht. Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte. Die Radioromanzen des Schriftstellers Garrison Keillor. Eine Sendung von Joachim Bürkert.
I'll hear that old piano from down the avenue. I smell the biscuits, I look around for you.
Millionen Amerikaner kennen und lieben diese Stimme.
My sweet old someone coming through that door. It's Saturday, the band is playing. Honey, could we ask for more? Yes, live from the Fitzgerald Theater here in St. Paul, Minnesota, on the high bluff of the upper Mississippi, Minnesota Public Radio presents a live broadcast of A Prairie Home Companion.
Garrison Keillor eröffnet mit dem Tishomingo Blues seine Live-Radio-Show A Prairie Home Companion, wie jeden Samstag um diese Zeit. Es ist 5 Uhr nachmittags, als das rote On-Air-Schild über der Bühne aufleuchtet. Wie immer ist das Fitzgerald Theater in St. Paul bis auf den letzten Platz ausverkauft. In den folgenden 2 Stunden präsentiert Garrison Keillor Gäste, Musik und Comedy und erzählt als Höhepunkt der Show eine seiner amüsanten Geschichten aus Lake Wobegon, der kleinen Stadt in Minnesota, die jeder kennt und die doch auf keiner Landkarte steht. The Prairie Home Companion wurde 1974 zum ersten Mal ausgestrahlt und wird von Chronisten heute als eine der erfolgreichsten Sendungen in der Geschichte des Radios gepriesen. Diesmal ist die Show einem Geburtstagskind gewidmet.
He was born on this day in 1756. Wolfgang Amadeus Mozart. We're going to do some of his quartets a little bit later in the broadcast. Yes, sir. It's Wolfgang Amadeus Mozart's birthday today. Just turned 240, and we'd like to say, Voce sapete, che cosa è amore. Happy birthday, Mr. Mozart. We wish you many more.
Nicht nur als Radiomann, sondern auch als Schriftsteller konnte sich Garrison Keillor ein Millionenpublikum erobern. 10 Bücher hat er bislang geschrieben und alle schossen an die Spitze der amerikanischen Bestsellerliste. Allein von seinem 1985 veröffentlichten Roman Lake Wobegon Days wurden mehr als 3 Millionen Exemplare verkauft. Die Kritik war von dem Buch begeistert.
Von den zeitgenössischen Geschichtenerzählern erreicht keiner Garrison Keillor. Und keine Stadt wirkt so lebendig und so real wie Lake Wobegon. Dieses Buch ist ein Wunder aus Fakten, Fantasie und etwas dazwischen. Chicago Sun-Times.
Humor ist Keillors Element. Er bringt uns dazu, das zu lieben, worüber er sich lustig macht. Newsweek.
Dieser Humor resultiert aus scharfsinniger Beobachtung. Das Geheimnis von Keillors außergewöhnlichem Talent ist, dass er all seine Figuren zutiefst glaubwürdig zeichnet. Phoenix, New Times.
Keillor ist ein Wortvirtuose. Er muss das feinste Ohr Amerikas haben. The Plain Dealer.
Kein anderer Amerikaner ergründet die Verworrenheit der modernen Existenz mit dem intensiven Einfühlungsvermögen, der Klugheit und der liebenswürdigen Ironie wie Keillor. Lake Wobegon Days ist pure amerikanische Musik. The Phoenix Gazette.
Seine erste Geschichte über Lake Wobegon hat der heute 56-Jährige im Frühjahr 1974 verfasst. Sie trug den Titel »Erinnerungen an Lake Wobegon« und war für die Wochenzeitschrift »The New Yorker« bestimmt. Und das ist schon fast alles, was von ihr bekannt ist, denn ihr Autor hat sie verloren, hat sie mitsamt seiner Aktentasche und einer anderen Geschichte im Bahnhofsklo von Portland liegen gelassen. Als er den Verlust entdeckte, war es zu spät und er musste ohne die Geschichten den Coast Starlight, den Schnellzug nach San Francisco, besteigen. Im Vorwort von Lake Wobegon Days erinnert er sich.
Ich fühlte mich so elend, dass ich nicht zum Fenster hinaussehen wollte. Ich starrte auf die Wand unseres Abteils und je weiter wir gen Süden fuhren, umso witziger kamen mir die 2 verlorenen Geschichten vor. Ja, sie schienen mir das Beste, was ich jemals geschrieben hatte. Ihr Verlust trieb mir die Tränen in die Augen. Und mein Kummer muss sie irgendwie aus meinem Gedächtnis gelöscht haben, denn als ich ein paar hundert Meilen später einen Schreibblock hervorholte, war ich nicht einmal in der Lage, sie auch nur in groben Zügen zu rekonstruieren. Als wir schließlich in San Francisco ankamen, hatten sich die beiden Erzählungen zu Marksteinen der amerikanischen komischen Prosa gemausert. Ihr Verlust traf die gesamte Nation. Und ich wäre am liebsten wieder nach Hause gefahren.
Doch Garrison Keillor gab die Suche nicht auf. In seiner Radioshow brachte er Lake Wobegon in Form eines wöchentlichen Monologs ins Spiel und hoffte insgeheim, wie er erzählte, eines Samstagabends würde er ins Scheinwerferlicht blicken und seine verlorene Geschichte würde auf einem Lichtstrahl herabschweben und direkt in seinem Kopf landen. Er wartet immer noch darauf.
Manchmal, wenn ich in den Kulissen stehe, habe ich das Gefühl, als streifte sie mein Gesicht, als würde sie mir gleich wieder einfallen und sich, wenn ich die Augen zumachte, auf meine Schulter setzen, wie ein dressierter Vogel.
Und dann schlendert er auf die Bühne, eine etwas schlaksige Gestalt im schwarzen Smoking. Er tritt ans Mikrofon, blickt ins Publikum und legt los.
Well, it's been a quiet week in Lake Wobegon, my hometown, up there on the prairie.
So beginnt er jeden Samstag den Bericht aus der Heimatstadt seiner Fantasie. Es war eine ruhige Woche in Lake Wobegon, auch wenn es dort drunter und drüber gegangen ist. Diesmal spricht er vom Winter, der mit grimmiger Kälte in Minnesota herrscht, ein Lieblingsthema des Geschichtenerzählers. Doch bevor wir hören, was er dazu sagen hat, möchte ich Ihnen erzählen, was bis dahin geschah. Wie aus einem schüchternen Jungen namens Gary Edward Keillor, geboren 1942 in Anoka, einem Vorort von Minneapolis, wie aus diesem Jungen ein Schriftsteller wurde und wie er dazu kam, im Radio zu sprechen und auch im Radio zu singen.
Here's a little song for our show tonight. It's a Cole Porter song called You're the Top. At words poetic, I'm so pathetic that I always have found it best, instead of getting them off my chest, to let them rest unexpressed. I hate parading my serenading, as I probably miss a bar. So if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top. You're the Machu Picchu. You're the top. It's so great to meet you. You're so ravishing. I just got to sing some notes. When it comes to art, I ain't Mozart, but baby, you're the most. You are high in the natural order. You are sly as the late Cole Porter. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if baby, I'm the bottom, you're the top. You're so terrific, I'll be specific and say that a recent test of areas in the whole U.S. have shown that, yes, it's the Midwest. I know I shouldn't sing and I wouldn't if Placido Domingo were here. But since he's not, I guess I've got to tell you how great you are, my dear. You're good news, and we can't deny you. You're a cruise down along the bayou. Big hit song, played along the great white way. You're a four-leaf clover, a bossa nova, you're Beau Soleil. You're the cry of a Cajun fiddler. You're the sky, except somewhat littler. I'm a toy balloon that's faded soon to pop. But if baby, I'm the bottom, you're the top.
Gary Edward wurde als drittes von sechs Kindern seiner Eltern John und Grace Keillor geboren. Der Sohn eines Postangestellten und Zimmermanns wurde streng religiös erzogen. Seine Familie gehörte der Heiligen Bruderschaft an, einer winzigen fundamentalistischen Sekte, die noch strenger war als die strenge lutherische und katholische Mehrheit. Tanzen, trinken, Karten spielen, ins Kino gehen und ein zu freundlicher Umgang mit Nichtgläubigen waren verboten. Die streitbaren Protestanten missbilligten alle formalen religiösen Riten und hielten lediglich formlose Versammlungen der Brüder ab. Die Atmosphäre dieser sonntäglichen Treffen hat Garrison Keillor in seinem Buch Lake Wobegon Days einfühlsam und mit köstlicher Ironie geschildert. Er genoss die Stille, die über den Versammlungen lag, bewunderte aber heimlich die prächtigen Zeremonien der Katholiken, ihr Weihnachts- und Osterfest und die Segnung der Tiere.
Bei uns musste alles schlicht sein. Bei ihnen war alles prächtig und herrlich. Vor allem das Fest des heiligen Franziskus, das im Freien stattfand und eine wahre Augenweide war. Kühe, Pferde, sogar Schweine drängten sich direkt vor der Kirche. Was für ein Tumult! Die Tiere brüllten und bellten und gackerten, Katzen hielten nach Fluchtmöglichkeiten Ausschau, entschlüpften mit einem plötzlichen Satz den Mädchen, die sie in den Armen hielten, und jagten quer durch die Menge. Hunde zerrten an ihrer Leine und Schulkinder spielten auf der Ocarina katholische Kirchenlieder. Daneben standen in ihrer unerschütterlichen Ruhe die Ordensschwestern und in ihren schmucken Uniformen die Kolumbusritter. Ich konnte mich gar nicht satt sehen daran und wünschte, es würde noch viel länger dauern. Wahre Christen, pflegte mein Onkel Al in Bezug auf die Katholiken zu sagen, machen kein Theater. Wir waren geheiligt durch das Blut des Herrn, also waren wir Heilige wie der heilige Franziskus. Aber wir veranstalteten weder Feiern noch Zeremonien, weder mit Tieren noch ohne. Wir saßen alle 19 sonntagmorgens in Onkel Els und Tante Flo's Wohnzimmer, hielten unsere Versammlungen ab, während ganz in der Nähe die Katholiken ihre Lieder aus voller Kehle schmetterten. Selbstverständlich durfte ich die Kirche unserer lieben Frau nicht betreten, aber nach der Tiersegnung am Festtag des heiligen Franziskus zu schließen, mussten die da drinnen Elefanten und Akrobaten und was weiß ich noch alles haben.
So schlicht es bei den heiligen Brüdern zuging, sie waren wundervolle Geschichtenerzähler. Eine Predigt von einem Blatt Papier abzulesen wie ein Schauspieler, das kam nicht in Frage. Auch die Geschichten, die seine älteren Verwandten erzählten, gefielen Gary. Sein Vorbild in dieser Hinsicht war sein Großonkel Lou. Dieser liebte es, mit seinem Chrysler herumzufahren, Leute zu besuchen und von den alten Zeiten zu erzählen. Seit Onkel Lou nicht mehr da ist, hat Garrison gewissermaßen dessen Job übernommen. Er ist jetzt der Geschichtenerzähler in der Familie. Sein Talent dazu, besonders für das komische Fach, hat er früh entdeckt.
Als Kind liebte ich es, meiner Familie Witze zu erzählen. Einmal musste mein Bruder so heftig lachen, dass er sein Erdnussbutter-Sandwich aus Mund und Nase herauspustete. Ich sah zu und dachte, wie wundervoll, jemanden so zum Lachen bringen zu können. Was kann man Besseres tun?
Wie das aber funktioniert, warum die Leute über etwas lachen, das er gesagt oder geschrieben hat, darüber rätselt er noch heute.
When you do a radio show, you have the same experience, which is very startling. You're talking along and suddenly the whole audience laughs and you didn't expect them to. And you look down, your pants are zipped, it's not that, and nobody's standing behind you with their fingers up over your head, and so it must have been something you said.
In meiner Radioshow mache ich die gleiche erstaunliche Erfahrung. Du sagst etwas und das ganze Publikum lacht. Und du hast es nicht erwartet. Du schaust runter, der Reißverschluss deiner Hose ist zu, das ist es nicht. Und niemand steht hinter dir und hält seine Finger über deinen Kopf. Also muss es etwas gewesen sein, das du gesagt hast.
Garys Lieblingsbeschäftigung als Kind war Lesen. Wie Keeler im Vorwort seines Bestsellers Happy to be Here berichtet, lernte er nur langsam lesen. Als er jedoch den Bogen raus hatte, konnte er nicht genug kriegen. Er las jeden Tag und in der Nacht und war glücklich. Er hat sich in Schränken versteckt und im Keller, hat sich im Klo eingeschlossen und las genau bis zu dem Augenblick, als seine Mutter ihm das Buch aus den Händen riss und ihn zur Tür rausschubste in das Land der lebenden Personen.
I still think that books are the best entertainment. The book is a locus of the imagination more than movies or television.
Ich denke immer noch, dass Bücher die beste Unterhaltung sind. Das Buch ist ein Ort der Fantasie, mehr als Filme oder das Fernsehen. Ich habe nie eine Fernsehshow gesehen und nur sehr wenige Filme, bei denen ich vergessen habe, dass ich fernsah, bei denen ich mich in der Geschichte verloren habe. Aber ich habe Bücher gelesen, in denen ich vergessen habe, dass es ein Buch war. In den Romanen von Anne Tyler ist es mir so ergangen und in den Geschichten von John Cheever. John Updike, denke ich, ist ein weiterer Schriftsteller, der die Kraft hat, dich so in eine Geschichte hineinzuziehen, dass all deine kritischen Gedanken gewissermaßen suspendiert werden und du einfach das Geschehen direkt von den Seiten des Buches aufsaugst.
Geschichten von John Updike und John Cheever las Gary erstmals im New Yorker, dem witzigen und temperamentvollen Intelligenzblatt. Als 14-Jähriger entdeckte er den New Yorker in der Stadtbücherei von Anoka. Es war eine Begegnung mit Folgen. Seine Eltern hatten nicht viel übrig für Literatur und waren strikt gegen zur Schau gestellten Reichtum und eine Zeitschrift, in der in opulenten Anzeigen für diamantene Halsketten und französische Cognacs geworben wurde, wollten sie nicht in ihrem Haus haben. Gary aber war überwältigt.
Der New Yorker erschien mir wie ein riesiger, glitzernder Ozeandampfer vor der Küste von Minnesota. Und ich liebte es, ihn zu lesen. Ich kaufte Exemplare und schmuggelte sie nach Hause. Was ich am meisten bewunderte, war nicht die Aufmachung, sondern die Arbeit einiger Schriftsteller, besonders die von Thurber, Liebling, Perelman und White. Sie waren meine Helden. Und in meinen Augen waren sie bedeutender als die Giganten der amerikanischen Literatur. Und ich bejubelte sie. Ich bejuble sie immer noch. Und ich denke, dass es in den Augen Gottes wertvoller ist und besser für uns, drei scharfsinnige und lustige Seiten über das Leben der Gänse zu schreiben, als 300 fade und schlaffe über Gott oder die Amerikaner.
Selbst einmal für den New Yorker zu schreiben, war fortan sein sehnlichster Wunsch. Den Grundstein für seine Schriftstellerkarriere indes hatte er bereits gelegt. Er schrieb, seit er ein kleiner Junge war, und wusste immer, dass es das war, was er tun wollte. Zuerst waren es fantastische Geschichten und Fabeln von sprechenden Tieren. Später veröffentlichte er in der Schülerzeitung seine ersten Gedichte. Dafür änderte er seinen ursprünglichen Vornamen Gary in Garrison. Wie er in einem Interview bekannte, wollte er sich hinter einem Namen verstecken, der Stärke ausstrahlt, zu einer Zeit, da Jungen keine Gedichte schrieben. Neben dem Lesen und Schreiben war sein liebster Zeitvertreib das Radiohören. Die großen Shows von Jack Benny und Fred Allen oder die Sendungen des Komikerduos Fibber McGee and Molly zogen ihn magisch an. Dass er Jahre später als Radiosprecher in das Berufsleben startete, hält er dennoch für einen Zufall. Er sei zum Radio gegangen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, erklärt er trocken, und fügt hinzu:
You could get your own show. You could get your own show in a very short time. And so I did.
Du konntest in sehr kurzer Zeit deine eigene Show bekommen. Und so war es bei mir.
In Radio in the 1960s, when I was in college, in Radio you could make your way very, very fast.
In den 60er Jahren, als ich auf dem College war, konntest du beim Radio sehr schnell deinen Weg machen, weil so viele Leute das Radio aufgaben. Man kam an Bord eines sinkenden Schiffs oder in eine verlassene Stadt, wo man sich die Gebäude, egal welche man wollte, aussuchen konnte. Niemand anderes wollte sie.
Garrison Keillor begann seine Radiokarriere als Student der Universität von Minnesota in Minneapolis. 21 Jahre alt war er, als er seine erste Ansage für das Campus-Radiomagazin Highlights in Homemaking machte. Sein großes Ziel, Schriftsteller zu werden, verlor er dennoch nicht aus den Augen. Die meiste Zeit während seines Studiums verbrachte er damit, für die studentische Literaturzeitschrift The Ivory Tower zu schreiben. Sobald er seinen Uni-Abschluss in der Tasche hatte, setzte er sich in einen Bus nach New York, um eine Stelle bei einer der großen Zeitschriften zu suchen. Über das Bewerbungsgespräch beim Atlantic Monthly berichtet er später:
Die dachten wohl während des Interviews, dass ich mich gerade erst in einer öffentlichen Toilette umgezogen hatte. Ich sah irgendwie zerknirscht aus. Ich sah auch ein bisschen zu steif aus, weil ich meine Hand auf meinem Schenkel liegen lassen musste, an der Stelle, wo ich zwei Tage zuvor Orangensaft verschüttet hatte.
Er bekam den Job nicht, kehrte nach Minnesota und zum Campusradio zurück und vertiefte die Liaison mit seiner Underwood-Schreibmaschine. Eifrig produzierte er humoristische Stücke, die er einige Jahre lang dem New Yorker zuschickte, ohne auf Resonanz zu stoßen. Doch seine Beharrlichkeit wurde schließlich belohnt und sein Traum ging in Erfüllung. Im Jahr 1969 begann der New Yorker, seine Geschichten zu veröffentlichen. Im Auftrag des New Yorker fährt er im Frühjahr 1974 nach Nashville. Er soll einen Artikel über die berühmte Radioshow The Grand Ole Opry schreiben. Erinnerungen werden wach. The Grand Ole Opry, der Tanz in der Scheune mit Hillbilly-Sängern und Fiddlern wie Roy Acuff und Komikern wie Cousin Minnie Pearl, auch eine Radiosendung seiner Kindheit. Er kehrt aus Nashville zurück mit der Idee, eine eigene Radioshow auf die Beine zu stellen. Eine bunte Live-Show vor Publikum mit musikalischen Gästen und Comedy. Am 6. Juli 1974 ist es soweit. Die erste Ausgabe von A Prairie Home Companion geht in den Äther. Übertragen aus einem College-Theater in St. Paul vor 12 Zuschauern.
Die Show war so schrecklich, wie es nur möglich war. Ich war gelähmt vor Lampenfieber. Und nachdem ich das Begrüßungslied »Hello, Love« gesungen hatte und niemand klatschte, sagte ich, »Wie kommt denn das?« Ich hatte eine rauchige Stimme. In meinen frühen Radiotagen versuchte ich einigermaßen britisch zu klingen, und nun klang ich wie ein Schweinefarmer aus Pine City. Ungefähr die Hälfte des Publikums verließ den Saal im Laufe einer Stunde.
Dieses Problem hat Garrison Keillor nicht mehr. Seit vielen Jahren treten er und sein Team vor ausverkauften Häusern auf. Und seit 1979 wird A Prairie Home Companion landesweit ausgestrahlt, von Küste zu Küste, von Hawaii bis Alaska. Und via Satellit auch in viele Länder Europas, darunter auch Deutschland. Wenn die Show nicht gerade auf Tour ist, wird sie aus dem Fitzgerald Theater in St. Paul übertragen. Dort sitze ich an einem Samstagnachmittag im April, um Näheres über das Radiowunder aus Minnesota zu erfahren. Es ist ein klassisches 1905 erbautes Haus mit zwei Rängen und keiner der rund 1000 Sitzplätze ist weiter als 25 Meter von der Bühne entfernt. Die ist geschmückt mit der Kulisse eines für den mittleren Westen typischen Holzhauses mit einem kleinen Vordach und aus dem Fenster oben dringt ein Lichtschein. Vor dem heimeligen Minnesota-Häuschen haben sich die Musiker postiert. Links davon sitzen die beiden Schauspieler und der Geräuschemacher mit seinen Gerätschaften. Auf der rechten Seite, jeder Quadratmeter wird ausgenutzt, sind noch Zuschauer untergebracht. Und mitten auf der Bühne steht Garrison Keillor und plaudert wieder einmal über den Winter. Old Man Winter bleibt in Minnesota oft bis in den April hinein. Und solange er da ist, versuche er uns etwas zu sagen. Und wir sollten zuhören. Denn der Winter sei ein Realist und erzähle keine Lügen.
Nature is interested in one thing and one thing only. And that is reproduction. And the moment you're done raising your kids, nature has got no further use for you, so get out of the way. You're dead wood. Golden years? Ha! It's a waste of the food supply. You geezers in your 50s are a bunch of wounded buffalo lost in the blizzard. And the wolves are circling, pal, and one by one, they're gonna bring you down so your carcasses can fertilize the grass. That's the fact of the matter. Sorry if it hurts your feelings.
That's what you hear on a winter night in Minnesota. That's why so many people hate winter, because it tells them things they don't want to hear. Now, in Minnesota, we usually get a couple of warm days in March when spring leans over and whispers a few lies to us.
You're not that old, you know. Oh. You look so young. Ah. Have you lost weight? You well, have, haven't you?
Really?
I love your hair like that.
Garrison Keillors Radio Acting Company über die Ankunft der Dame Frühling und ihre charmanten Lügen. Zusammen mit der Guys All-Star Shoe Band gehören die drei Leute der Radio Acting Company zum festen Team der Show. Ihre Spielfreude kennt keine Grenzen.
All nature wants is procreation. Do it, get it done, give birth, raise your young, and then take the long walk out across the ice floes. That's nature's plan. That's what's natural.
Oder bei ihren Werbespot-Parodien mit Orgelbegleitung, bei einem Besuch im Café Boeuf, wo Maître Maurice sich über die Essgewohnheiten der Amerikaner mokiert und Französisch und Englisch zu einem herrlichen Kauderwelsch vermischt. Oder wenn der Privatdetektiv Guinoir, Private Eye, einen neuen Fall zu lösen hat. Nicht nur die kleinen, live gespielten Hörspiele machen das Programm einmalig und einzigartig. Es ist auch die Musik. Sie wird live dargeboten von hochkarätigen Gästen wie dem Sänger Lyle Lovett, dem Gitarristen Chet Atkins oder dem Geiger Gil Shaham. Folk, Bluegrass, Jazz, Blues, Ragtime, Gospel, aber auch klassische Musik und internationale Folklore. Die unterschiedlichsten Stile fügen sich erfolgreich in das Format der Sendung. So tritt nach einem Streichquartett von Mozart die Jazzsängerin Rosemary Clooney auf die Bühne.
Thank you. This is a song that was written by Johnny Mercer. The song is called When October Goes, music by Manilow, and the lyrics by Johnny Mercer. I'm very glad to be here. And when October goes, the snow begins to fly above the smoky roofs. I watch the planes go by, the children running home beneath a twilight sky. Oh, for the fun of them, when I was one of them. And when October goes, the same old dream appears, and I am in your arms to share the happy years. I turn my head away to hide the helpless tears. Oh,
drei Tage nach meinem Besuch bei A Prairie Home Companion bin ich mit Garrison Keillor zu einem Interview verabredet. Wir treffen uns auf seinen Wunsch in Prescott, einer Stadt am Mississippi mit 1600 Einwohnern, eine halbe Autostunde südöstlich von St. Paul und bereits im Bundesstaat Wisconsin. Die Luft schmeckt nach Frühling und Sonnenlicht umfängt mich mit milder Wärme. Kaum zu glauben, nachdem zwei Tage zuvor noch ein bitterkalter Schneesturm gewütet hat. Auf der Hauptstraße vor einem Café wartet Mr. Keillor auf mich. Ein großgewachsener Mann Mitte 50, mit dunklen, etwas angegrauten Haaren, großen Augen unter buschigen Brauen hinter einer Brille, bekleidet mit einem roten Pulli und Blue Jeans. Wir betreten das Café. Eine dröhnende Jukebox und ein lebhaftes Stimmengewirr machen jedoch ein Interview unmöglich. Fahren wir zu mir nach Hause, beschließt Garrison Keillor. Auf dem Weg zum Parkplatz zeigt er mir die Stelle, wo der St. Croix in den Mississippi fließt. Er spricht langsam und bedächtig und bewegt sich ebenso. Ein höflicher, zuvorkommender Mann. Zugleich wirkt er innerlich ein wenig abwesend. Vielleicht denkt er sich gerade eine neue Geschichte aus, vermute ich. Mit seinem roten Ford Explorer fahren wir einige Kilometer aus dem Ort hinaus, biegen dann von der asphaltierten Straße in einen Feldweg ab, kommen in ein Wäldchen. Und hier wohnt er. Ein Schriftstellerparadies. Sein Arbeitsbereich besteht aus zwei Holzhäusern, einem kleinen und einem großen. Sein Wohnhaus liegt etwa 50 Meter weiter, aber das bekomme ich nicht von Namen zu sehen. Er führt mich in das große Blockhaus. Im Foyer steht ein Billardtisch. An der Wand daneben hängt ein großes Foto von dem billardspielenden Mark Twain. Garrison Keillor wird oft mit Mark Twain verglichen, und auch er selbst sieht sich in dessen Tradition. Mark Twain, so hat er einmal gesagt, sei für ihn einer der wenigen Lichtblicke des 19. Jahrhunderts. Twain habe dieses in Amerika so brutale und chaotische Zeitalter mit einigem Humor ertragen. Während mein Gastgeber in der Küche die Kaffeemaschine in Gang setzt, schaue ich mich um. Ein weiter, von Sonnenlicht durchfluteter Raum, offen bis unter den Dachgiebel. Es riecht nach frisch verarbeitetem Holz. Ein Schreibtisch steht hier nicht, dafür ein Klavier und verschiedene andere Musikinstrumente, Mikrofonständer, Verstärker. Ich befinde mich offensichtlich in der Werkstatt des Musikers und Radiomannes. Mr. Keillor kommt mit zwei Tassen frisch gebrühtem Kaffee und ich schalte mein Tonbandgerät ein. Der Titel seiner Radiosendung, erzählt er, stammt von einem Friedhof in Moorhead, Minnesota. Dieser Friedhof heißt Our Prairie Home.
So, a Prairie Home companion in my mind was, it had sort of a macabre meaning, you know, that we were accompanying each other on the way to the cemetery.
Der Name A Prairie Home Companion hat also irgendwie eine makabre Bedeutung. In dem Sinne, dass wir uns einander auf dem Weg zum Friedhof begleiten.
Von Friedhofsruhe ist jedoch in A Prairie Home Companion absolut nichts zu spüren. Die Show lebt, und etwas lebt auf in ihr. Die verloren geglaubte und großartige Sache der Live-Radio-Show, wie Keillor es ausdrückt.
You have a feeling about the show before you start. You have something that's good, and it's absolutely fresh. Nobody's heard it before. And you go out and you do it the best way that you can.
Du hast ein Gefühl für die Show, bevor es losgeht. Du hast etwas, das gut ist, absolut frisch. Niemand hat es zuvor gehört. Du gehst raus und präsentierst es, so gut du nur kannst. Du machst Fehler, aber die bringen das Material nicht um. Und so machst du diese wundervolle Erfahrung einer zweistündigen Live-Show. Es macht sehr viel Freude und ist aufregend. Wirklich nervös fühle ich mich dabei nie. Und wenn es getan ist, ist es getan. Und sofort beginne ich, über die nächste Show nachzudenken. Und als der Einzige oder einer der sehr wenigen, die im Radio eine bunte Live-Show machen, fühle ich mich verpflichtet, diese besondere Tradition fortzuführen. Es ist das Gleiche, als wärst du einer der Letzten, die aus Granitblöcken Statuen meißeln. Alle anderen Bildhauer wären zur Konzeptart übergegangen. Sie würden Zeitungen auf den Boden stapeln und das Skulptur nennen. Sie würden ein Tonbandgerät, eine Kaffeetasse und eine Kamera nehmen, das alles auf Holz kleben und das Skulptur nennen. Wenn du dann immer noch die menschliche Gestalt aus Granit meißelst, fühlst du dich verpflichtet, damit weiterzumachen.
If you were still carving the human form out of granite, you would feel an obligation to continue.
Der Schöpfer der preisgekrönten Show hat mehrfach lukrative Angebote vom Fernsehen bekommen, ist aber dem Radio treu geblieben.
Radio is a medium much more open to subversion. If you want to be subversive, and all humor, all comedy is subversive, satire is subversive, the ultimate subversion is to laugh at people. You'll find radio to be a much easier medium to work in.
Das Radio ist ein Medium, das viel offener für Subversion ist. Wenn man subversiv sein will, und jeder Humor, jede Komik ist subversiv, Satire ist subversiv. Die äußerste Subversion ist, über jemanden zu lachen. Wenn man also subversiv sein will, wird man im Radio viel besser, viel freier arbeiten können. Es gibt viele talentierte Leute beim Fernsehen, Autoren, Künstler und lustige Leute, die in ihre 30er, 40er und 50er Jahre kommen und die verbittern, weil sie sehr, sehr hart gearbeitet haben. Und vielleicht hatten sie eine Show oder den Teil einer Show. Sie konnten etwas tun, das irgendwie erfolgreich war. Aber sie konnten nie tun, was sie wirklich wollten. Sie hatten nie die Chance. Und sie merken zu spät, dass sie diese Chance nie bekommen werden. Niemals mehr. Das Fernsehen nötigt einen, sehr tiefe und sehr ernste Kompromisse einzugehen. Und das liegt in der Natur dieses Geschäfts.
Never, ever. That television requires people to make very deep and very serious compromises. And it's in the nature of the business.
Der Höhepunkt einer jeden Sendung ist Garrison Keillors Monolog, die News from Lake Wobegon, mit denen er die Suche nach der verlorenen Geschichte von Portland fortsetzt. Eine erste ausführliche Bilanz seiner Nachforschungen hat er in seinem Roman Lake Wobegon Days vorgelegt. Die 900-Seelen-Gemeinde Lake Wobegon liegt weit draußen in der vom Wind gefegten Prärie von Minnesota. Seine Entstehung verdankt der Ort der Vision einer Gruppe von Transzendentalisten aus Neuengland, wird aber heute hauptsächlich von norwegischen Lutheranern und deutschen Katholiken bewohnt, die sich im späten 19. Jahrhundert hier ansiedelten. Warum sie sich ausgerechnet diesen trostlosen Ort ausgesucht haben, fragt sich mancher Wobegonier noch heute. Auch die Statue des unbekannten Norwegers scheint diese Skepsis auszudrücken.
Nach dem Willen des Künstlers hätte die Figur wahrscheinlich Vertrauen in die neue Welt ausstrahlen sollen. Aber ihre Augen liegen ein bisschen zu tief, sodass sie am späten Nachmittag von dunklen Schatten umflort sind und der Jüngling bei Sonnenuntergang sorgenvoll dreinsieht. Sein zuversichtliches Lächeln verwandelt sich in ein gezwungenes Grinsen. Morgens schreitet er, die rechte Hand zum Gruß erhoben, vorwärts. Doch je weiter der Tag fortschreitet, desto unsicherer wird er, bis er schließlich nahe dran zu sein scheint, umzukehren. Seine rechte Hand scheint dann sagen zu wollen: »Warte hier, ich glaube, ich habe was vergessen.«
Die Deutschen sind aus Versehen hierher gekommen. Sie wollten eigentlich nach Wisconsin, zogen aber zu weit und mochten dann nicht zugeben, dass sie sich verirrt hatten. Also blieben sie. Ihr guter Hirte ist Pater Emil, von der Kirche unserer lieben Frau von der unaufhörlichen Verantwortung. Die norwegische Fischspezialität Lutefisk hält er für die selbst auferlegte Buße der Lutheraner, und nach der Sonntagsmesse macht er einen kleinen Rundgang, um die Schwänzer zu ertappen. Sein Gegenüber von der lutherischen Kirche ist Pastor Inquist, der nach Ansicht einiger älterer Gemeindeglieder zu lau predigt. Bei den alten Predigern, sagen sie, hatte man dieses Problem nie, da gab es nur Reue oder Verdammnis. Die Lutheraner in Lake Wobegon fahren Fords, die sie bei Clarence Bunsen, dem lutherischen Autohändler, kaufen. Die Katholiken hingegen kaufen in Krügers Kfz-Betrieb Chevrolets.
Vor Jahren wollte John Tollerud auf Chevrolet umsteigen. Aber der damalige Pastor Tormadal zog ihn nach dem Gottesdienst beiseite und erklärte ihm, er fühle sich verpflichtet, ihm mitzuteilen, dass Fords einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch und einen höheren Verkehrswert hätten. Außerdem sei ihm zu Ohren gekommen, dass die Krügers einen Teil ihres Gewinns aus dem Chevrolet-Handel darauf verwendeten, asiatische Babys zu kaufen und zu Katholiken zu machen. Also kaufte sich John einen neuen Ford Falcon, der sich als totale Niete entpuppte. Nach 10.000 Meilen war das Getriebe im Eimer und der Wagen zog nach links. In einer Stadt, in der die Autowahl Glaubensfrage ist, beklagt man sich jedoch nicht über derlei Dinge. Und so dachte John, dass die Scherereien mit seinem Wagen einen guten Grund haben müssten, den er eines Tages vielleicht besser verstehen würde.
Es gibt auch eine Zeitung in Lake Wobegon. Aber jeder in der Stadt, der nicht taubstumm ist und im Chatterbox-Café ohne Eile sein Mittagessen verzehrt, ist weitaus besser informiert als der Herald Star. Eingekauft wird in Ralphs Gemischtwarenladen. Ralph ist der Spezialist für die Zubereitung von Lutefisk, den jeder Norweger heiß liebt, aber dennoch nur einmal im Jahr isst, in der Weihnachtszeit. Wenn Ralph seine Lutefisk-Ausrüstung aus dem Kofferraum holt, suchen die Hunde das Weite. Doch wenn er einmal vergisst, seine Lutefisk-Socken auszuziehen, wird er von seiner Frau gehörig angebellt. Der Pflege norwegischer Traditionen hat sich auch die Bruderschaft Söhne des Knute verpflichtet. Eines ihrer geheiligten alten Rituale ist der Frühjahrsputz des Vereinslokals.
Es beginnt zu Mittag mit dem Ordnungsruf und der zeremoniellen Eimerausgabe. Dann folgt die Inbetriebnahme des altehrwürdigen Staubsaugers, dann die Beseitigung der verstorbenen Pflanzen und ein symbolisches Schwingen des Bruderschaftsstaubtuches, Und schon ist es Zeit für den feierlichen Ausschank der goldenen Essenz des geheiligten Hopfens. Es riecht dort drin, als hätten sie eine Leiche unter dem Fußboden, sagt meine Mutter, die nie drin war, aber für solche Dinge eine Nase hat.
Es wimmelt in dem Präriestädtchen vor komischen Käuzen, deren seltsamen Alltag Garrison Keillor in seinem Roman Lake Wobegon Days schildert. Er trägt den Leser im Fluge von der ersten bis zur letzten Seite dieses wunderbaren Buches, und man sieht, fühlt, riecht und schmeckt die Tage von Lake Wobegon. Dieses Kunststück vollbringt der Autor auch, wenn er im Radio mit seiner eigenen Stimme davon erzählt. Es ist das, was er am liebsten macht in seiner Show. In der dritten halben Stunde ist es soweit.
Well, it's been a quiet week in Lake Wobegon, my hometown, up there on the prairie.
Es ist Neuschnee gefallen in Lake Wobegon. Und ein Eissturm hat die Büsche, Bäume und Telefonmasten in bizarre kristalline Skulpturen verwandelt. Auf die Straße zu gehen bei diesem Wetter ist gefährlich. Unter der Schneedecke lauert das blanke Eis. Man tritt auf eine Eisplatte und plötzlich ist man kein Fußgänger mehr, sondern ein physikalisches Experiment, wie Keillor es ausdrückt. Der Wobegonier Clayton Bunsen hat sich bei solch einem Experiment böse den Rücken verletzt. Seine Schmerzen waren so stark, dass er die lutherische Kirche verlassen hat und Buddhist geworden ist. Weiter erzählt Garrison Keillor von Darlene, der Kellnerin im Chatterbox-Café. Motiviert von einem Vortrag über positives Denken, beschließt sie, sich am 21. April zu verlieben. Zufällig betritt Clayton Bunsen an diesem Tag das Chatterbox-Café.
She went back in the kitchen. She unbuttoned the top two buttons of her blouse. She got the hot water. She got out the tea bag and the cup, and she brought it out to him. She leaned down. She set it there for him. And as she leaned forward, she came within range of his cologne, which was a dark and mysterious, exotic cologne. She'd never smelled anything like it before. "What can I bring you?" she said. "What's good today?" he said. "Me," she thought, "me." "I am. You wouldn't believe how good I am. I'd love to show you how good I am. I could go away with you right now, and I could make you so happy." "Meatloaf is good," she said. "Chicken." "Ah, chicken," he said. "Is that baked or fried?" "It's baked," she said. "It's baked in a cream sauce. Peas, pearl onions." "Is it good?" he said. "Oh," she said, "it's really good. I think I'd like some of that," he said. "Good," she said. "I'll be right back." That's the news from Lake Wobegon. All the women are strong, all the men are good looking, and all the children are above average.
Das ist das Neueste aus Lake Wobegon, wo alle Frauen stark, die Männer gut aussehend und die Kinder über dem Durchschnitt sind. Mit diesem Satz beschließt er jede Woche seinen rund 20-minütigen Monolog.
I think the value of those stories is in a lot of ways the way he tells them.
Der Wert dieser Geschichten besteht in vielerlei Hinsicht in der Art und Weise, wie er sie erzählt. Du kannst dich zurücklehnen und sehen, was in deinem Kopf passiert. Die Leute heutzutage sind auf das Fernsehen versessen, wo alles genau vorgegeben ist. Wie das Haus aussieht, wie der Hof davor aussieht, wie die Leute aussehen. Und Garrison gibt den Zuhörern die Chance, in ihrem Kopf die Bilder zu malen. Er liefert die Wörter für diese Bilder, aber du hast die Möglichkeit, die Szenerie selbst zu erschaffen. Und nur das Radio kann das. Im Fernsehen ist das nicht möglich.
Einer der Zuhörer, der Radioarchivist Michael Cervone vom Museum of Broadcasting Communications in Chicago. Dort erhielt Garrison Keillor 1994 seinen Platz in der Radio Hall of Fame mit der Begründung, er sei der einfallsreichste Radiohumorist unserer Tage. Ich rede auch mit anderen Keillor-Fans und immer wieder höre ich:
"It is his voice. He has a wonderful voice."
Radio brings the human voice to an audience in a very intimate way, so that each person in the audience feels that
he or she alone is being spoken to by this voice. I felt this very clearly when I was a child.
Das Radio befördert die menschliche Stimme auf eine sehr intime Weise zu den Hörern, dass jeder Einzelne das Gefühl hat, dass diese Stimme allein zu ihm spricht. Ich habe das sehr deutlich gefühlt, als ich Kind war, und ich habe dieses Gefühl geliebt. Zur gleichen Zeit brachte es mich in tiefe Verlegenheit. Ich fühlte mich mit den Leuten, die ich im Radio mochte, verbunden. Und davon gab es viele. Ich dachte, wenn wir uns jemals begegneten, würden sie mich mögen, würden wir Freunde sein, auf eine bestimmte seltsame Weise. Einfach, weil das Radio dich dazu bringt, dich vorzulehnen und darauf zu warten, dass dir diese Stimme mehr erzählt. Das ist ein sehr primitiver und einfacher Zusammenhang. Wir neigen sehr dazu, uns mit einer anderen Stimme verbunden zu fühlen.
It was our parents' voices that we recognized when we were tiny, tiny children.
Es waren die Stimmen unserer Eltern, die wir wiedererkannten, als wir winzig kleine Kinder waren. Es waren ihre Stimmen, die uns beruhigen konnten. Und diese ursprüngliche Empfindung kann auch von einer anderen Stimme erweckt werden, wenn wir sie isoliert hören. Die Technik des Radios kommt dem sehr entgegen. Und ich denke, das ist viel intimer, als vor dem Fernsehschirm zu sitzen. Da kommt die Stimme aus einem winzigen, billigen Lautsprecher. Außerdem hat das Fernsehbild etwas Unnatürliches an sich. Es vermittelt kein wirkliches Gefühl von Realität, speziell in Amerika, wo das Bild so armselig ist. Die Stimme in deinem Ohr ist viel realer als dieses Bild.
The voice in your ear has much more reality than that image, I think.
Wie erzählt Garrison Keillor nun lieber, in gesprochenen oder in geschriebenen Wörtern? Er fühlt sich zwischen der Schriftstellerei und dem Radio hin und her gerissen, wie er sagt. In seinem 1991 erschienenen Roman Radio Romance lässt er seine Figur Roy Soderbergh über den Konflikt zwischen Radio und Literatur nachsinnen. Roy, ein skurriler Erfinder und Philosoph des technischen Zeitalters, besitzt zusammen mit seinem Bruder Ray die Radioanstalt WLT.
Das Radio, glaubte Roy nach der Lektüre des norwegischen Philosophen Søren Blak und nun zu C.G. Jung übergehend, dessen Werk für seinen Begriff auf einer Umschrift der Radioserie Spuk und Spannung und den Liedtexten der Eskimo-Band basierte, das Radio war eine rohe, primitive, hinreißende Einrichtung, die bedauerlicherweise zu spät entdeckt worden war. In der richtigen Reihenfolge hätte es irgendwo zwischen dem Rad und der Druckerpresse kommen müssen. Es gehörte ins Zeitalter der Spielmänner und Märchenerzähler, die ums Feuer hockten, als alle Neuigkeiten und sämtliches Wissen noch mündlich weitergegeben wurden. Da es also zur falschen Zeit gekommen war, wurde das Radio durch vorausgegangene Entwicklungen wie etwa der Literatur behindert. Wenn das Radio zuerst gekommen wäre, so hätte es die Poesie und das Drama der Geschichten in der guten alten mündlichen Tradition bewahrt. Und die Dichter wären schlicht nette Showmaster, die Oden und alte Weisen sangen, anstatt einer Horde überspannter Idioten wie T.S. Eliot. Das Radio hätte die Literatur retten können. Doch stattdessen steckte die Literatur das Radio mit ihrer eigenen Krankheit an, wie ein Lektor, der vom Autor verlangt, alle lustigen Stellen rauszustreichen. Die Literatur hatte sich das Radio geschnappt und die Manuskripte in den Rachen gestopft, womit sie den freien Fluss des Ausdrucks abwirkte, der allein dem Radio Leben verleihen konnte. Manuskripte machten das Wort konventionell, förmlich, steif, ließen es am geschriebenen Wort kleben. Aber das Radio ist nicht geschriebenes Wort. Radio ist Äther.
Das Credo für die Lake Wobegon-Monologe: kein Manuskript, keinen auswendig gelernten Text, nur die Bilder im Kopf. Aber Garrison Keillor ist auch ein versierter Handwerker des geschriebenen Wortes. Seine Bücher brachten ihm jüngst den Ritterschlag der Literaturwissenschaft ein. Er wurde aufgenommen in die berühmte Norton-Anthologie der amerikanischen Literatur. Dies berichtet mir Professor Victor Kramer, der an der Georgia State University in Atlanta amerikanische Literatur lehrt. Vergnügt rekapituliert er Szenen aus Keillors Geschichten und lacht immer wieder laut. Es sei dem Barden von Lake Wobegon gelungen, etwas sehr Grundsätzliches des amerikanischen Lebens auszudrücken.
I think the interesting thing is that you have this myth about America, where the immigrants come in the 19th or early 20th century, and they come to this land of opportunity, and the myth is...
Das Interessante ist, es gibt diesen Mythos über Amerika und die Einwanderer, die im 19. oder frühen 20. Jahrhundert in dieses Land der Möglichkeiten kommen. Und der Mythos ist, sie kommen einfach, die Farm gedeiht, sie haben ein fabelhaftes Leben und alles geht von allein. So war es nie. Auf jeden Einwanderer, der nach Iowa oder Minnesota kam und es geschafft hat, kam ein anderer oder zwei oder drei, die buchstäblich verrückt wurden, weil das Leben so hart und einsam war in dieser isolierten Kultur. Und das ist Garrison Keillors besonderes Talent. Er zeigt, wie die Leute unter diesen Bedingungen überleben, sich vergnügen und irgendwie ihr Leben sinnvoll gestalten können.
Under these circumstances survive and enjoy themselves and somehow make some sense of life.
Garrison Keillor blickt verliebt auf die kleinstädtische Welt von Lake Wobegon. Aber er romantisiert sie nicht. Das englische Wort Wobegon bedeutet so viel wie betrübt, jammervoll, niedergeschlagen, trostlos. Er idealisiert nicht, doch zeigt er, wie man über sich selbst lachen kann, wie man mit Witz und Ironie einer absurden Wirklichkeit die Spitze abbrechen kann. Aber Keillor reiht nicht zwanghaft einen Witz an den anderen. In seiner kleinen Stadt geschieht all das, was überall zum Leben gehört. Das heißt auch traurige Dinge.
I think that humor does not only include comedy. That humor is a point of view. And it takes in everything. That humor is a kind of inner balance.
Ich denke, Humor ist mehr als Komödie. Humor ist ein Standpunkt, der alles im Blick hat. Humor ist eine Art von innerem Gleichgewicht, eine Art von Weisheit. Und es ist der Standpunkt, den wir von einer gesunden Person heutzutage erwarten. Ich glaube, dass die Literatur immer noch dahin tendiert, vor allem morbide zu sein. Diese Eigenschaft hat sie aus dem 19. Jahrhundert von den Viktorianern übernommen. Diese Auseinandersetzung mit dem Tod, dem Leiden, dem Bösen, mit der Unfähigkeit zu lieben, der Unfähigkeit zu kommunizieren. Für mich gibt es einen Konflikt zwischen Humor und Morbidität. Und in meinen Augen ist die amerikanische Literatur überwiegend eine morbide Literatur. In einer Epoche der Geschichte, die all das Grauen enthält, das wir gesehen haben, ist der Kummer eines gebildeten amerikanischen Mittelschichtautors nicht von großem Interesse oder großer Wichtigkeit. Da bleibt einem Schriftsteller als einziges Ziel der Humor.
Communicate. The personal unhappiness of an educated middle-class American writer is not of great interest or importance. Which leaves humor as really the only goal of a writer.
Auf der Klaviatur seines Humors schlägt Keillor ganz verschiedene Töne an. Liebevolle Ironie weicht mitunter beißendem Spott, besonders wenn er die Frömmler und religiösen Eiferer ins Visier nimmt. Da sind zum Beispiel die 95 Thesen in dem Roman Lake Wobegon Days. Ein ehemaliger Wobegonier lässt sie anonym der Zeitung seiner Heimatstadt zukommen. Die 95 Thesen sind eine flammende Anklage gegen die moralische Tyrannei seiner Erziehung, gegen religiöse Intoleranz und Bigotterie. Ihr Verfasser möchte sie zuerst am Portal der lutherischen Kirche anschlagen, aber eben aufgrund dieser Erziehung bringt er es dann doch nicht über sich, in das schöne Holz Nägel einzuschlagen. Die Enge und Strenge eines von religiösen Traditionen geprägten Lebens ist ein Dauerthema in den Geschichten von Garrison Keillor. Schreibt er darüber, um die Fesseln seiner eigenen religiösen Erziehung abzustreifen? Nein, meint er, Schreiben sei keine Therapie, es sei die Suche nach Antworten. Er wolle verstehen, warum die Leute hier so sind, wie sie sind, was sie geformt hat.
Das hat etwas mit Religion zu tun.
Perhaps also something to do with climate. So you write about the Lutherans trying to understand that northern European psychology that was transported here.
Vielleicht auch etwas mit dem Klima. Also schreibe ich über die Lutheraner, um die nordeuropäische Psyche zu verstehen, die hierher transportiert wurde. Und das ist in Wirklichkeit die Kultur von Minnesota. Dies ist ein Außenposten von Deutschland und Skandinavien. Die Leute hier verhalten sich nur nach außen hin wie Amerikaner. Tief drinnen sind sie Nordeuropäer. Dieser Fleiß, aber auch diese Förmlichkeit, dieses finstere Weltbild, dieser schwarze Humor, diese Leute, die glauben, wenn sie sich selbst erlauben, zu sehr aus sich herauszugehen in der Öffentlichkeit oder zu glücklich zu sein, dass es dann Pech bringt. Du musst immer die Kontrolle über die Dinge behalten. Andernfalls könnte etwas Fürchterliches passieren. Du überquerst gerade die Straße und ein Baum fällt auf dich. Denk nur nicht, dass du etwas Besonderes bist. Du unterscheidest dich durch nichts von den anderen. Bemitleide dich nicht und mache dich nützlich. Dies sind die Lektionen, die die Kinder hier lernen, ohne dass es ihnen jemals gesagt wird. Sie absorbieren es einfach.
Children learn growing up here without anybody ever telling them. They simply absorb it.
Kielers Satiren über die Lutheraner sind dennoch mehr als das Suchen nach Antworten. Seinen letzten, im November 1997 erschienenen Roman Wobegon Boy hat er als eine Revolte gegen die Frömmelei bezeichnet. So lässt sich sein ganzes bisheriges Werk lesen, als eine lachende Revolte gegen allzu eifrige Frömmigkeit. In Wobegon Boy stellt er zudem die Theorie auf, dass die Transzendentalisten aus Neuengland alle an chronischer Verstopfung litten. Ihre Sehnsucht nach einer Realität jenseits der grobsinnlichen Erfahrung wird somit auf eine neue Weise plausibel. Drei Stunden lang war ich bei Garrison Keillor zu Gast. Eigentlich wollte er mich mit seinem Wagen nach St. Paul zurückbringen, hat es aber dann doch eilig, endlich an seinen Schreibtisch zurückzukehren. Er drückt mir seine Autoschlüssel in die Hand und meint, ich solle den Wagen im St. Paul Hotel abgeben. Bevor ich mich auf den Weg mache, zeigt er mir auch noch das kleine Holzhaus von innen, die Werkstatt des Schriftstellers. Eine gemütliche Klause, nicht größer als 15 Quadratmeter. Viele Bücher drängen sich in den Regalen, und vor einem Fenster zum Wald steht sein Schreibtisch. Hier beginnt er im Morgengrauen zu arbeiten.
Ich mag es, so früh wie möglich aufzustehen. Für gewöhnlich leide ich nicht an Schlaflosigkeit. Wenn ich aber nicht schlafen kann und um 4 Uhr morgens aufwache, fühle ich mich wirklich glücklich. Ich ziehe meine Hosen an und meine Schuhe, dann laufe ich hierher und alles ist dunkel und ich beginne zu arbeiten. Und meine Träume sind immer noch bei mir. Und ich bin innerlich sehr ruhig. Ich fühle mich morgens voller Energie.
Your mind is very calm and you have a great feeling of energy in the morning.
Ob er dieses Mal seine verlorene Geschichte wiederfindet? In seinen Träumen jedenfalls hat er sie gesehen.
Ich träume, ich habe die wundervollste Geschichte meines Lebens geschrieben. Ich sehe sie in meinem Traum. Das Manuskript liegt vor mir und ich kann es lesen. Zur gleichen Zeit weiß ich, dass ich träume. Mir wird bewusst, dass ich schlafe. Und ich denke in meinem Traum, ich muss mich daran erinnern, wenn ich aufwache. Und dann wache ich auf und die Geschichte löst sich in Luft auf.
Skies were blue, my eyes were too, when I lived in Minnesota. Long ago, and now I know, joy was mine in my prairie home.
Es 2 vor Mitternacht. Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte. Die Radioromanzen des Schriftstellers Garrison Keillor. Eine Sendung von Joachim Bürkert. Es sprachen Jürgen Andreas, Cornelia Boje, Garrison Keillor, Matthias Ponier und Philipp Scheppmann. Ton Frank Wild, Schnitt Regine Schneider, Regie Carola Preuß.
You just as clearly as in days gone by.